HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind, guten Tag.
Die Firma Wilke ist ein Traditionsbetrieb. So präsentiert sich der Wursthersteller aus Twistetal-Berndorf selbst auf seiner Internetseite.
Beste Produkte mit Herkunftsnachweis, immer zu attraktiven Konditionen für unsere Kunden.
Also der Schimmel war dann an den Wänden, an der Deckenkühlung. Den habe ich dann auch selber mal abgewaschen, obwohl das eigentlich die Sache der Reinigung war.
2 Todes- und 37 Krankheitsfälle werden mit Waren des Wurstherstellers Wilke in Verbindung gebracht. In den Produkten wurden mehrfach Listerinkeime nachgewiesen.
Listerien sind ja in der Natur überall zu finden und da geht es eigentlich um Hygiene. Da muss man sich streng an die Hygiene halten.
Wenn dann produziert wird, auf Teufel komm raus und man hat dann 10, 15, 20 Tonnen im Voraus stehen und verkauft es nicht, dann bleibt die Wurst natürlich stehen und wird alt, wenn die dann so ein Vierteljahr steht. Dann ist die Wurst halt kaputt.
Viele Menschen stellen sich jetzt natürlich die Frage nach solchen Ereignissen, ist es nicht eh gefährlich und irgendwie Unsinn, noch Wurst zu essen?
Ich bin der Wurstfach, ich bin der Wurstfach, ich bin der Wurstfachverkäuferin. Ich bin die Wurstfach.
Deswegen ist auch gut, dass wir so einen Skandal, so schlimm es ist, nutzen, um wieder ein Gespräch über die Lebensmittel, das, was wir dreimal am Tag in uns reinstecken, ja, wenn wir dieses Gespräch aufrechterhalten.
Ich bin der Wurstfach, ich bin der Wurstfach, ich bin der Wurstfachverkäuferin.
Verrostete Rohre, schimmelige Salami und am Ende Bakterien in der Wurst. Das liefert eine hessische Wurstfabrik und ist damit wohl schuld am Tod zweier Menschen und der Krankheit vieler. Die überall verbreiteten Bakterien der Gattung Listeria können auch in eingeschweißten Lebensmitteln überleben und bei deren Verzehr eine Listeriose auslösen, die bei geschwächten Menschen bisweilen tödlich verlaufen kann. Das passiert aber nur, wenn besonders viele der Bakterien aufgenommen werden, wenn die Lebensmittel also regelrecht verseucht sind. Und so war das wohl auch im Fall der hessischen Wurstfabrik. Was allerdings hätte verhindert werden können, sagt die Organisation Foodwatch, weil die hygienischen Missstände bei Produktion und Lagerung der Wurst trotz einiger Warnungen zu spät erkannt und dann auch noch zu spät gemeldet wurden. Einmal mehr ist nun ein Lebensmittelhersteller dicht. Was bleibt, sind die Missstände bei der Kontrolle, bei der Herstellung, beim ganzen Umgang mit unseren Lebensmitteln. Missstände, die häufig eine Ursache haben, die immer wieder benannt und nie abgestellt wird: den Kostendruck. Die Frage ist deshalb, wenn es um die Wurst geht, war es kriminelle Energie oder der ganz normale Alltag in einer Branche, die nur eines will, möglichst billig Fleisch produzieren. Ist doch Käse, das Listerium der Wurst, der Tag in HR2 Kultur.
Vergammelte Salami mit schimmelüberzogener Leberkäse und rostige, tropfende Wasserrohre. So muss es bis zur Schließung des Wurstherstellers Wilke in der Produktion ausgesehen haben. Fotos eines ehemaligen Mitarbeiters zeigen diese Zustände. Und ein aktueller Mitarbeiter des Betriebs erklärt auf die Frage einer HR-Reporterin Folgendes.
Aber war das dann eine Anweisung, dass wenn ein bisschen Schimmel zu sehen war, dass man es dann noch weiter verarbeiten kann?
Sie haben keinen gefragt. Wir arbeiten noch jahrelang. Wir können auch selber sehen. Wie ich sage, wenn das tief fressen würde, der Schimmel, wir haben weggeschmissen. Wenn der leicht Schimmel ist, wir haben selber abgespitzt. Das ist normal.
Die Berichterstattung sei unfair, sagt der Mann. Und der ehemalige Mitarbeiter hätte die jetzt veröffentlichten Fotos schon viel früher veröffentlichen können. Jetzt, fast eine Woche nach der Schließung von Wurstwaren Wilke, hat sich auch der Landrat des zuständigen Kreises Waldeck-Frankenberg geäußert. Schriftlich erklärt Landrat Reinhard Kubert:
Die Vorfälle sind so schockierend, dass sie umfassend aufgearbeitet werden müssen, um gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. Hierfür werden wir mit dem Regierungspräsidium und dem Ministerium zusammenarbeiten, die uns ihre Unterstützung zugesagt haben.
Er habe außerdem angeordnet, alle Kontrollmechanismen auf den Prüfstand zu stellen. Und zwar, Zitat, ohne jede Fehlerzuweisung. Es habe bisher nie Meldungen über Missstände in der Firma gegeben. Über die jetzigen Berichte von ehemaligen Mitarbeitern sei man, so wörtlich, verwundert. Darüber ist nun wiederum die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch verwundert. Laut Foodwatch hat das hessische Umweltministerium schon Mitte August dieses Jahres vom Listerienverdacht bei Wilke erfahren. 8 Tage später sei der Landkreis informiert worden. Bis die Produktion geschlossen und der weltweite Rückruf der Produkte eingeleitet wurde, sind dann laut Foodwatch noch einmal mehrere Wochen vergangen. Zu diesen neuen Vorwürfen hat sich das Umweltministerium noch nicht geäußert. Mittlerweile hat das Umweltministerium aber eine Liste mit Handelsnamen vorgelegt, unter denen Wilke-Produkte an Großhändler verkauft wurden. Allerdings, wo die Produkte im Einzelhandel an Verbraucher abgegeben wurden, ist nach wie vor unklar, kritisiert Martin Rücker, Geschäftsführer von Foodwatch.
Wir wissen, dass Restaurants betroffen sind. IKEA beispielsweise in den Wursttheken hat die Produkte gehabt. Das sind die Informationen, die die Menschen wissen müssen, damit Sie prüfen können, sind Sie von diesem Rückruf betroffen oder nicht.
Das Problem dabei, wie das Umweltministerium erklärt, kann nicht einmal Wilke selbst sagen, wo die Ware letztlich überall gelandet ist. Wilke verkaufe an den Großhandel. Die vielen Vertriebsstufen von Großhändlern bis zu den Einzelhändlern seien nicht nachverfolgbar. Gestern hatten sich die Mitarbeiter des Unternehmens zu einer Betriebsversammlung zusammengefunden. Auch nach der Versammlung ist aber unklar, wie es für sie weitergeht. Andreas Kampmann von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, kurz NGG, befürchtet, dass es gar nicht weitergehen wird.
Jetzt ist ja das Insolvenzverfahren zumindest erstmal eröffnet und ich befürchte, weil die finanzielle Lage so ist, dass da möglicherweise nichts vorhanden ist, dass das das Ende sein wird, zumindest mit dem Namen Wilke. Von so einem Schlag erholt sich kein Betrieb mehr.
Die Gewerkschaft habe den Wilke-Mitarbeitern nun das Gespräch angeboten.
Lisa Gessner über den hessischen Wurstskandal, ausgelöst von der Firma Wilke, die in Twistetal im Landkreis Waldeck-Frankenberg war, muss man jetzt fast schon sagen. Denn nach zwei Todesfällen und mehreren Erkrankungen, die vom Robert-Koch-Institut verseuchter Wurst zugeschrieben wurden, ist die Firma dicht und hat inzwischen auch, wie gehört, eben Insolvenz angemeldet. Heidi Radwilas, unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden, guten Tag.
Hallo.
Warum fliegt ein Betrieb, der letztlich wegen verseuchten Lebensmitteln und eklatanten Hygienemängeln geschlossen wird, nicht bei einer Kontrolle auf, sondern erst, wenn es Tote gegeben hat?
Oh, das ist provokant formuliert. Aber vermutlich wird genauer hingeguckt, wenn schwere Krankheitsfälle oder hier sogar leider zwei Todesfälle eben im Spiel sind. Ich würde aber grundsätzlich sagen, ein Betrieb könnte sehr viel früher auffliegen, wie es jetzt formuliert wurde. Aber es scheint mir nicht ganz sicher, dass das auch so passiert, wie man es sich wünschen würde. Denn in erster Linie sind die Betriebe mal für die Lebensmittelkontrolle selbst zuständig und werden dann in gewissen Abständen von den Behörden in den Landkreisen auch routinemäßig kontrolliert. Und bei diesen Kontrollen, da geht es nach Auskunft des Verbraucherschutzministeriums in erster Linie wohl darum, dass man mal guckt, ob die Eigenkontrollen der Unternehmen auch plausibel sind. Und das heißt, es wird nicht unbedingt der gesamte Betrieb einfach mal durchgeprüft, nur bei Ungereimtheiten. Und es wird auch nicht unbedingt immer nach Listerien geschaut, sondern vielleicht auch manchmal auf allgemeine Hygiene. Und das zeigt einfach, dass da einiges durchschlüpfen kann, wenn man eben nicht ganz genau kontrolliert.
Und dann der Foodwatch-Vorwurf war ja eben zu hören, warum reagiert das Ministerium nicht sofort, sondern mit einer ziemlich langen Leitung?
Tja, das ist die große Frage und das ist auch die Frage, die die Ministerin jetzt erstmal im Ministerium selbst intern klären möchte. Die Opposition und auch Foodwatch, wir haben es ja gehört, die regen sich ziemlich drüber auf, dass im Fall Wilke das Ministerium schon Mitte August vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz die Info bekommen hatte, dass mit Listerien verunreinigte Wurstwaren von Wilke eben im Verdacht sind, die Ursache zu sein für Erkrankungen und eben leider auch zwei Todesfälle. Und diese nicht ganz unwichtige Info, die ist eine Woche lang im Ministerium, muss man sagen, versandet. Und sie wurde erst eine Woche später an den Landkreis weitergeleitet, der ja die Kontrollen von Wilke-Wurstern verantwortet. Und die Ministerin hat heute noch mal eingeräumt, das Ministerium hätte da schneller sein müssen. Aber warum das nicht der Fall war, das muss eben jetzt erst mal geklärt werden. Also da hat man sich erst mal Zeit gekauft, um Geduld gebeten. Und gleichzeitig hat die Ministerin aber auch gesagt, seit man quasi vom Bundesamt den Beweis mehr oder weniger geliefert bekommen hat, dass die Wilke-Wurst eben auch für die beiden Todesfälle aus dem Jahr 2018 verantwortlich ist, da habe man dann eben ab Mitte September, sagt sie, da habe man dann zügig gehandelt und habe sich da nichts mehr vorzuwerfen.
Ich greife nochmal einen Vorwurf von Foodwatch auf. Foodwatch sagt, nach eigener Recherche habe im Landkreis Waldeck-Frankenberg in der Vergangenheit nur die Hälfte der vorgesehenen Lebensmittelkontrollen überhaupt stattgefunden. Wie kommt das? Wissen wir davon was?
Ja, das konnte jetzt noch nicht geklärt werden. Das habe ich auch gesehen, was Foodwatch da sagt. Ich habe da auch heute nochmal nachgefragt und die sagen, das ist Teil der Prüfung mit, dass man gucken muss, welche Kontrollen haben stattgefunden, welche hätten stattfinden müssen, ist vielleicht auch ein Problem, dass es zu wenige Kontrolleure gibt. Das vermute ich nämlich möglicherweise auch, dass da einfach auch der Fachkräftemangel, den wir allgemein haben, vielleicht auch da zugeschlagen hat. Aber leider haben wir da noch keine Erkenntnisse. Da müssen wir abwarten, bis die Berichte vorliegen im Ministerium.
Und nochmal zu der Meldekette, die da so verzögert in Gang gesetzt worden ist. Gibt es eigentlich keinen Notfallplan, also eine Art Havariesystem für solche Fälle?
Ja, im Grunde genommen gibt es das normale System, je nachdem, wo so ein Fall, sagen wir mal, aufschlägt, informiert man sich gegenseitig, berät dann miteinander, wer was zu tun hat. Die tatsächliche Kontrolle erstmal, die würde ja liegen beim Landkreis. Das Ministerium hat die sogenannte Fachaufsicht und auch das Regierungspräsidium. Aber wirklich etwas tun, am Ende auch eine Schließung zum Beispiel auch veranlassen, das wäre der Landkreis. Und das kritisiert ja am Ende auch die Ministerin, die sagt, die gesamte Lebensmittelkontrolle, da müsste wieder mehr Macht zum Beispiel jetzt zum Ministerium gegeben werden, damit man da perspektivisch auch mal einen Durchgriff hätte. Mhm. Der scheint momentan nicht da zu sein.
Zumal wenn die Mitarbeiter des Landkreises dann vielleicht auch noch für die Wirtschaftsförderung zuständig sind und sich um die Arbeitsplätze sorgen, statt um die Hygiene. Aber das ist jetzt eine kleine Unterstellung. Ich habe das nur so herausgehört aus dem, was aus dem Landkreis zu hören ist. Ist das eigentlich das Ganze, nach dem, was wir heute wissen, wieder mal die Sache mit dem schwarzen Schaf, also das Problem einer einzelnen Firma? Oder lässt sich erkennen, dass wir da ein systemisches Problem haben? Einen Mix aus laxer Kontrolle und behäbigen Behörden, die zum Schlendrian in der Produktion vielleicht einladen? Oder andere Möglichkeit, geht es mal wieder darum, dass möglichst billig produziert werden sollte und in Hygiene eben nicht investiert werden konnte oder sollte?
Ja, also all die Fragen, die kann ich jetzt natürlich so schwierig beantworten, weil ich kann nicht in die sozusagen in die Unternehmer reingucken, wie die handeln. Und auch das Kontrollsystem, ob das jetzt eher sozusagen sehr ernsthaft gemacht wird oder weniger ernsthaft mal in einem individuellen Fall. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, es ist durchaus ein systemisches Problem. Also ich glaube, der Fall Wilke zeigt nochmal, wir müssen bei den Kontrollen im Lebensmittelbereich einfach schärfer vorgehen. Es muss wahrscheinlich, denke ich, mehr Personal, das bedeutet natürlich auch mehr Geld in diesen Bereich geben. Man muss schauen, ob es nicht vielleicht doch mehr anlassfreie und dann aber umfassende Kontrollen geben muss. Also nicht nur mal gucken, ob die gerade irgendwie in den Ecken geputzt haben, sondern wirklich umfassend nach einem gewissen Standard auch, nach einem Schema auch. Ich denke, nur dann kann sichergestellt werden, dass eben diese schwarzen Schafe, man kann ja solche Vorwürfe auch gar nicht verallgemeinern, das wäre sicherlich unfair. Aber diese schwarzen Schafe oder Pannen, die kann man wirklich nur in den Griff kriegen, glaube ich, wenn man das System nochmal genau durchgeht. Und ich glaube, da muss auch mehr Geld reinfließen.
Und ich glaube auch, das, was Sie eben schon gesagt hatten, war ein guter Hinweis, dass man etwas mehr Distanz in die zwischen Kontrolleure und Kontrollierte bringt. Also vielleicht doch ein paar mehr Zuständigkeiten ins Ministerium verlagert. Vielen Dank, Heidi Radwilas nach Wiesbaden.
Sehr gerne.
Verursacht haben die Todesfälle und Erkrankungen nach dem Genuss von Wilke-Wurstprodukten, die durchsetzt waren mit Bakterien aus der Gattung Listeria. Offenbar mit einer großen Menge dieser Bakterien, denn auch hier macht die Dosis das Gift, wie schon Paracelsus wusste.
Listerien sind winzige Bakterien, oft nicht einmal einen Hundertstel Millimeter groß. Die einzelligen Lebewesen bewegen sich mit Hilfe geißelartiger Fortsätze fort. Benannt wurden sie nach dem britischen Chirurgen Joseph Lister. Er setzte sich im 19. Jahrhundert für mehr Hygiene bei Operationen ein. Listerien kommen fast überall vor, gelten als nahezu allgegenwärtig und robust. Selbst fehlender oder wenig Sauerstoff macht ihnen nichts aus. Man findet Listerien in kleinsten Wasseransammlungen, im Staub von Kopfpolstern, im Darmtrakt des Menschen und verschiedener Tiere, aber auch auf menschlichen Lebensmitteln. Ihre Nahrung besteht aus totem Material, etwa aus abgestorbenen Pflanzen. Listerien werden uns dann gefährlich, wenn sie in zu großer Zahl in unseren Körper gelangen. Sie lösen dann die Krankheit Listeriose aus. In vielen Fällen passiert das, weil mit Listerien kontaminierte Nahrungsmittel verzehrt werden. Das können Wurstwaren oder Käse sein, Gemüse, die mit tierischen Abwässern gedüngt und hinterher nicht richtig gesäubert wurden, oder Tiefkühlgerichte, bei denen die Kühlkette unterbrochen wurde. Ab welcher Menge Listerien schädlich sind, dafür gibt es noch keinen verbindlichen Grenzwert. Immer wieder taucht jedoch eine Anzahl von 100 Keimen pro Gramm oder Milliliter Lebensmittel auf. Nach der Aufnahme von Listerien kann es bis zu 70 Tagen dauern, bis die Krankheit Listeriose ausbricht. Im Haushalt bewahrt man rohe Nahrungsmittel am besten getrennt von gekochten auf. Und weil sich Listerien selbst bei Kühlschranktemperaturen vermehren können, sollte man gekühlt aufbewahrte Reste vor dem Verzehr ein paar Minuten lang erhitzen, bei über 70 Grad Celsius. Wichtig ist auch die Hygiene im Kühlschrank. Zweimal monatlich auswaschen ist ratsam.
Wichtig wäre auch die Hygiene in der Wurstfabrik, aber die gab's nicht. Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion über die Listerien und die Hygiene. Ist doch Käse, das Listerium der Wurst, der Tag in HR2 Kultur.
Der erste Mensch. Alles, was du isst, hast du selbst gefunden. Normalerweise lebst du nicht mit den Tieren zusammen, die du tötest. Du teilst dir nicht das Land mit ihnen oder wetteiferst mit ihnen darum, sondern du musst losziehen, um sie zu suchen. Wenn du das tust, tötest du normalerweise Tiere, die du nicht als Individuen kennst, außer in der kurzen Zeit der eigentlichen Jagd, und du siehst die Tiere, die du jagst, gewissermaßen als ebenbürtig an. Nicht in jeder Hinsicht natürlich, aber die Tiere, die du kennst, haben Stärken. Sie haben Fähigkeiten, die den Menschen fehlen. Sie können gefährlich sein, können Leben zur Welt bringen. Sie sind nicht egal. Für deine Rituale und Traditionen benutzt du Tiere. Du zeichnest sie in den Sand, in die Erde und auf Höhlenwände. Nicht nur Tierfiguren, sondern auch Zwitterwesen mit menschlichen und tierischen Anteilen. Tiere sind, was du bist und nicht bist. Du hast eine komplexe Beziehung zu ihnen, in gewissem Sinne eine gleichberechtigte. Das wird sich ändern.
Ausschnitt aus dem Bestseller Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Hier beginnt er mit unserem ursprünglichen Verhältnis zu den anderen Tieren und kündigt an, was danach geschah. Unser Verhältnis zu den Tieren hat sich geändert. Wir haben sie zu Nutztieren gemacht, zur Fleisch- und Lebensmittelproduktion. Tanja Busse, als Journalistin und Buchautorin unterwegs in Sachen Landwirtschaft und Ökologie und für uns im Urlaub ans Telefon gegangen. Guten Tag.
Ja, danke schön.
Ihr aktuelles Buch beschäftigt sich mit dem Artensterben, Ihr vorletztes mit der Tierhaltung. Und darüber würde ich jetzt gern mit Ihnen reden. Es heißt Die Wegwerfkuh. Sie schildern da, wie die Tiere zum Produkt gemacht werden und wenn sie nicht mehr so funktionieren, wie der Produktionsablauf das vorsieht, wenn sie krank werden, einfach weggeworfen werden. Bleiben wir bei Ihrem Beispiel, bei der Kuh. Was ist eine Wegwerfkuh?
Ja, also die Wegwerfkuh heißt natürlich nicht, wie mir Landwirte vorgeworfen haben, dass die tatsächlich sagen, ach du Kuh, gefällt's mir nicht mehr, ich werf dich jetzt weg, sondern das heißt, dass in einem System, was sowohl Landwirte als auch ihre Kühe zu absoluter Hochleistung zwingt, dass in diesem System die Kühe in der Regel nur noch 2-3 Jahre überhaupt es schaffen, im Melkstand Milch zu produzieren und dann im Durchschnitt eben nach zarten Alter, jungen Alter von 4-5 Jahren zum Schlachter gebracht werden, weil sie so erschöpft sind, dass sie nicht mehr tragend werden, also kein neues Kalb mehr kriegen und keine Milch mehr geben können. Und dann haben sie eben keinen Lebenszweck mehr und werden quasi aussortiert. Und ich wollte damit natürlich nicht sagen, dass Landwirte einfach meinen, die Tiere brauchen wir nicht mehr, sondern es ist wirklich ein System, was sowohl die Landwirte selber als auch die Kühe sozusagen an den Rand der Erschöpfung treibt, weil das Prinzip ist, mit so wenig Input wie möglich so viel Leistung wie möglich zu erzielen. Und das führt sozusagen zu einer kompletten Erschöpfung, wo das eigentliche Tier dann eigentlich im Grunde weggeworfen wird.
Wegwerfen von Tieren heißt Schlachten, was dann auch heißt im Endeffekt, wir essen, auch ganz ohne Fleischskandal, krankes Fleisch, nämlich Fleisch von kranken Tieren.
Naja, das ist zumindest Fleisch von, also im Fall der Milchkühe, die ja dann oft im Burgerfleisch landen, ist es Fleisch von erschöpften Tieren. Die männlichen Geschwister der Milchkühe, die Bullen, werden oft gemästet und als Kalb oder im Bullenfleisch dann verkauft. Und das sind dann Tiere, die ihr ganzes Leben lang quasi keine Weide gesehen haben, sondern eingesperrt waren, weil es sich so einfach ein Tier schnell ermästen lässt. Und das sind dann ja im Prinzip ist das Fleisch von Tieren, die nicht richtig artgerecht leben konnten.
Was macht die Tiere krank? Der einzelne Bauer, der sich schlecht hält, oder das von Ihnen angesprochene System, in das der Bauer auch gedrückt wird?
Ja, das ist tatsächlich ein System und das macht es auch so tragisch, weil viele Landwirte, wenn sie Bilder sehen, wenn so Tierrechtler in Ställen Fotos machen, dokumentieren, wie schlecht es den Tieren geht, fühlen sich viele Bauern natürlich angegriffen, weil sie Tag und Nacht schuften, trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen und sie in dem System natürlich ihre Tiere gut behandeln. Also die Landwirte, die ich kenne, die schuften wirklich ohne Ende, damit die Tiere innerhalb bestimmter Systeme gut versorgt sind, also mit allen Nährstoffen, Futter, Wasser und so weiter versorgt sind. Aber das System, in dem sie gezwungen sind, eben so billig zu produzieren, das führt tatsächlich dazu, dass die Tiere nicht leben können, wie sie es eigentlich in der Natur oder naturnah tun würden. Also nämlich Kühe auf der Weide oder Schweine, die im Dreck suhlen oder Hühner, die im Staub baden, all das, was halt so Tiere tun, sondern die sind eben eingesperrt in ganz enge Systeme, die versuchen, ja im Sinne einer Profitmaximierung den Ertrag zu maximieren. Und das hat eben mit naturnahem Verhalten und artgerechtem Verhalten ganz wenig zu tun.
Das heißt, der eigentliche Fleischskandal ist der normale Alltag.
Ja, so kann man es sagen. Und zwar nicht das, was die Landwirte, die versuchen ja oft in den Systemen wirklich das Beste rauszuholen. Also es hat auch ja diese kleine Initiative Tierwohl gezeigt. Viele Landwirte wollen da mitmachen. Die wollen ja was verbessern. Die sehen nur keinen Weg, da rauszukommen, solange ihnen nicht klar ist, wie sie konkurrieren sollen zu Billigfleisch, was aus dem Ausland importiert wird, unter teilweise noch heftigeren Bedingungen. Und da muss man sagen, das ganze Handels- und Agrarsystem, was sagt, Lebensmittel werden auf dem Weltmarkt verscherbelt zu den niedrigsten Preisen. Das ist der Skandal, der ja am Ende sowohl den Landwirten als auch den Tieren und aber auch der Natur und der Artenvielfalt schadet.
Wenn am Anfang schon respektlos und ohne Wertschätzung mit den Tieren umgegangen wird, muss man sich dann noch wundern, wenn am Ende verdorbene Wurst dabei rauskommt? Oder ist das jetzt zu zynisch zugespitzt von mir?
Naja, das ist ja jetzt in diesem System, ist es natürlich nicht so, dass Hygiene generell missachtet würde. Also im Gegenteil, diese Intensivsysteme, die basieren ja darauf, dass die Ställe hygienisiert werden, dass ganz viel Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Also das ist ja keine generelle Produktion von Giftstoffen. Das ist es ja nicht. Aber ich finde schon, dass man in dem System sehen kann, das sind eigentlich keine Glücklichen, keine Tiere, die sozusagen ein gutes Leben hatten, und dass da Skandale passieren können, also vor allen Dingen auch Tierwohlskandale, das ist einprogrammiert. Also solange es heißt, der billigste Preis, kann ich als Landwirt einfach nicht sagen, ich ermögliche den Tieren das beste Leben und auch ein sagen wir mal, Tod mit Würde beim Schlachten. Das ist ja der nächste Schritt, der dann noch kommt, dass es auch beim Schlachten verschiedene Arten gibt, Tiere zu schlachten, nämlich so, dass die Tiere kaum leiden, außer in dem Moment, wo sie sterben natürlich oder wo sie fürchterlich lange Transporte haben und in Todesangst auf die Rampen dann getrieben werden.
Tanja Busse als Journalistin und Buchautorin unterwegs in Sachen Landwirtschaft und Ökologie. Das jüngste Buch, gerade in diesem Jahr erschienen, heißt »Das Sterben der Anderen – Wie wir die biologische Vielfalt noch retten können«. Und wir machen da weiter, wo wir eben im Gespräch aufgehört haben, nämlich am Schlachthof. Am Telefon in Unterweißenbach im österreichischen Mühlviertel jetzt einer, der es anders macht als die üblichen Schlachthöfe, Manfred Huber von Sonnberg Biofleisch. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben im vergangenen Monat einen neuen Schlachthof eröffnet, den größten 100%igen Bio-Schlachthof in Österreich, wo Sie auch Fleisch- und Wurstwaren herstellen. Sie kommen aber ursprünglich aus der Biolandwirtschaft. Sie haben selber Tiere gehalten. Wieso jetzt der Umstieg zum Schlachthof?
Ja, für mich als Biolandwirt ist immer wichtig gewesen, Bio, dass auch das Stalltier weitergeht. Und wir haben es einfach überlegt, wenn wir schlachten, dann müssen wir das gescheit und intelligent machen und so machen, dass die Tiere, die Bauern lieben ja die Tiere. Und dann vor allem kommt der Frechter und holt die Tiere ab. Da haben wir noch das Tiertransportgesetz und dann am Schlachthof wäre es schon egal und haben gesagt, das kann nicht sein, das muss man selber in die Hand nehmen und haben gesagt, wir müssen den Schlachthof bauen, damit Bio nach der Stalltür weitergeht. Bio muss bis zum Teller nachvollziehbar und authentisch sein.
Das heißt, die Tiere, die in der Biolandwirtschaft kontrolliert gehalten werden, diese Kontrolle endet eigentlich am Hoftor des Schlachthofes?
Naja, die Biokontrolle endet dort, das ist richtig. Grundsätzlich gibt es ja Kontrollen und Sonstiges, aber diese Kontrollen funktionieren nur so gut eigentlich der Schlachthofbetreiber selber das in der Hand hat. Wir wollen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen rausgehen. Wir haben entschieden, den Stall, den Wartebereich für die Tiere so zu gestalten, dass die Tiere bis zum Schluss gut geht, dass die Tiere eigentlich intuitiv bis zur Betäubung gehen, dass meine Mitarbeiter entsprechend Zeit haben, dass wir auf das Tier eingehen und nicht auf die Geschwindigkeit oder auf die Akkordarbeit oder sonstiges, sondern das Tier steht im Mittelpunkt und das muss ja auch in der Schlachtung widerspiegeln.
Das heißt, in Ihrem Schlachthof gibt es im Gegensatz zu vielen anderen konventionellen vor allem keinen Akkord?
Akkord gibt es bei uns im ganzen Unternehmen nicht. Wir haben es sogar so, dass wir entschieden haben, diesen Prozess die vierfache Zeit zu geben. Mhm. Weil der Prozess der Betäubung ist der wichtigste Prozess, das ist die Engstelle. Und wenn ich dort mit ganz kurzer Zeit den Prozess bewerkstelligen muss, dann ist die Gefahr, dass dort das nicht perfekt läuft, um einiges größer. Daher, wir haben die vierfache Zeit, der Mitarbeiter, der die Betäubung macht, hat keinen Stress, hat die Ruhe. Natürlich sind unsere Schlachtkosten wesentlich höher. Und diese Schlachtkosten muss natürlich auch der Konsument schlussendlich zahlen, der muss die Wertigkeit sehen. Aber wir setzen daran, dass einfach, wie gesagt, auch im Schlachthof das Thema Bio sich widerspiegelt.
Am Ende jetzt noch die Frage nach dem Transport, der vor der Schlachtung kommt. Da geht es immer um kurze Wege. Wie steht es damit bei Ihnen?
Ja, bei uns in Österreich, wir haben sehr klein strukturierte Landwirtschaft. Meine Bauern, dort wo wir zu Hause sind, wir sind dort zu Hause, wo sehr viele Biobauern sind, wir haben uns freiwillig verpflichtet, eine maximale Transportzeit von 4 Stunden. Die gesetzliche Regelung ist in Österreich 8 Stunden. Wir haben gesagt, wir nehmen die Hälfte, damit auch da das wieder Bio dazu passt, im Endeffekt kurze Transportzeit bis 4 Stunden. Man muss fairerweise sagen, in Österreich, wird wahrscheinlich auch in Deutschland so sein, ist das Tiertransportgesetz sehr streng und wird in Österreich sehr streng gehandhabt. Aber nochmal gesagt, Hälfte Transportzeit, damit auch da genug die Tiere sich darauf gut einstellen können, aber nicht zu lange im Lasten unterwegs sind.
Ganz am Ende dann die Frage nach den Fleischwaren. Sie haben es schon angesprochen, Sie müssen die teurer verkaufen. Schmeckt man das, wenn mit den Tieren anders umgegangen worden ist, bevor sie zu Fleisch und zu Wurst wurden?
Grundsätzlich sage ich mir auf alle Fälle ja. Das ist schon oft mehrfach bewiesen worden. Aber bei uns gibt es einen Leitspruch, mit gutem Gewissen Gutes genießen. Und wenn das im Kopf schon mitspielt, dann ist einfach die Qualität doppelt da. Und bei vielen Verkostungen haben wir immer einen Vorteil, ob es jetzt nur an dem hängt, wie ich schlachte oder nicht, weiß nicht. Aber ich glaube, die ganze Einstellung, die ganze positive Geschichte, die wir dem Tier mitgeben, widerspiegelt sich sicher in der Qualität. Und die Feedbacks, was wir kriegen, belegen das. Wissenschaftlich bewiesen ist nicht, aber die Reflexion der Kunden ist wirklich überwältigend.
Manfred Huber vom Bioschlachthof Sonnenberg Biofleisch, recht herzlichen Dank. Ist doch Käse, das Listerium der Wurst, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Jonathan Safran Foer, der sich im nächsten Ausschnitt aus Tiere essen darum kümmert, was die globale Ausbreitung der industriellen Nutztierhaltung mit uns Menschen gemacht hat.
Die globalen Auswirkungen der Ausbreitung von Massentierhaltung, vor allem in Bezug auf lebensmittelinduzierte Krankheiten, Resistenz der Erreger gegen antimikrobielle Medikamente und mögliche Pandemien, sind wirklich beängstigend. Die Geflügelindustrien von Indien und China sind seit den 1980er Jahren jährlich um 5-13% gewachsen. Wenn Indien und China dieselben Menge Geflügel essen würde wie die Amerikaner, 27-28 Vögel im Jahr, würden sie allein so viel Geflügel verzehren wie die gesamte Welt heute. Wenn die Welt dem amerikanischen Vorbild folgt, wird sie jährlich über 165 Milliarden Hühner essen, wenn die Weltbevölkerung nicht wächst. Und wie weiter? 200 Milliarden? 500? Werden die Käfige höher gestapelt oder kleiner gemacht oder beides? Wann akzeptieren wir, dass Antibiotika nicht mehr als Mittel gegen Humankrankheiten eingesetzt werden können? Wie viele Tage pro Woche werden unsere Enkel krank sein? Wohin führt das?
Lebensmittel aus industrieller Produktion können nicht nur von kranken Tieren stammen, sie können auch krank machen. Das liegt auch an dem, was in den industriell hergestellten Lebensmitteln so alles drinsteckt. Separatorenfleisch zum Beispiel, das sind die Fleischreste von den Knochen. Und Wasser, das ist noch billiger als Separatorenfleisch, um es an die Wurst zu binden, benutzt man dann Emulgatoren. Das hat alles dann mit dem, was wir gemeinhin für Wurst halten, wenig zu tun, sieht aber noch immer so aus und mit ein paar Geschmacksverstärkern schmeckt es auch irgendwie zumindest. Wenn das nicht reicht, erfindet man einfach eine Soße und macht etwas ganz Besonderes aus der Wurst. Currywurst zum Beispiel. Im September gerade 70 Jahre alt geworden, dieser Auswuchs deutscher Wurstleidenschaft.
Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst.
Wie essen Sie Ihre Currywurst am liebsten?
Mit Darm und mit Ketchup.
Ketchup, Pommes frites.
Mit der Currysoße drüber und mit Pommes.
Und würden Sie der Currywurst irgendwas wünschen zum Geburtstag?
Dass sie weiter so gut schmeckt.
Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen? Currywurst.
Herbert Grönemeyer hat sie besungen. Gerhard Schröder aß sie gern. Die Currywurst ist in Deutschland in aller Munde. Und heute hat sie 70. Geburtstag. Besser gesagt hat die Legende ihrer Erfindung Geburtstag. Am 4. September 1949 soll die Imbissbudeninhaberin Hertha Heuwer in Berlin-Charlottenburg zum ersten Mal die berühmte Currysoße zusammengerührt haben. Tomatenmark mit Worcestershire-Soße, Currypulver und anderen Gewürzen. Das goss sie dann über eine gebratene, kleingeschnittene Brühwurst. 10 Jahre später meldete sie ein Patent auf ihre Chill-Abmischung an. Doch die Legende hat Konkurrenz. Auch Hamburg und das Ruhrgebiet reklamieren die Erfindung der Wurst für sich. Der Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofal.
Die Currywurst ist ja eben ein Gericht, das sich besonders als bodenständiges Gericht inszeniert. Und dann ist es dann auch naheliegend zu fragen, von welchem Boden stammt dieses Produkt und auch eben, wer hat sie erfunden. Verschiedene Regionen wollen dann auch damit kokettieren, auch damit werben. Es kann natürlich auch eine Mehrfacherfindung gewesen sein. Und diese Geschichten, die sich darum ranken, die machen es ja auch irgendwie dann spannend, darüber zu reden und danach zu suchen, nach dem Ursprung der Currywurst.
Der Hamburger Schriftsteller Uwe Timm prägte eine weitere dieser Geschichten. In seiner Novelle »Die Entdeckung der Currywurst« stürzt die Hamburger Würstchenbudenbesitzerin Lena Brückner von einer Treppe. In den Händen Curry und Ketchup. Und da war die Currysoße. Timms Geschichte ist fiktiv. Trotzdem meint er sich zu erinnern, in Hamburg bereits 1947 Currywurst gegessen zu haben. Andere sagen, amerikanische Soldaten brachten die Currywurst nach dem Zweiten Weltkrieg ins Ruhrgebiet und so nach Deutschland. Das Urteil der Historiker steht noch aus. Egal, wo sie herkommt. Die Currywurst ist Kult. So gut wie alle mögen sie. Der Ernährungssoziologe Daniel Kofal.
Ja, das Tolle beim Currywurstessen ist eben, dass es so ein einfaches Gericht ist, das alle Menschen essen können, ohne da irgendwie großen Manieren oder irgendwelche Schwierigkeiten mit irgendwelchen Besteck an den Tag zu legen. Das ist eben doch ein bisschen so der Charme, diese weiße Pappschachtel, die Plastikgabel dazu. Oder man kann die Pommes eben dann auch mit den Fingern dippen, die man ja oft auch dazu verzehrt. Und es ist eben auch ein Geschmack, der so ein massendemokratischer Geschmack ist, weil er eben an so viele Menschen anschlussfähig ist.
Die Currywurst, eine gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte. Im Westen aß man sie mit Pelle, im Osten eher ohne. In der DDR war der Naturdarm oft rar. Dort, unter den U-Bahn-Bögen der Eberswalder Straße im Prenzlauer Berg, schrieben die Imbissbetreiber Konopkes Wurstgeschichte. Seitdem hat sich vieles verändert. Im ehemaligen Arbeiterviertel wohnen heute Gutverdiener. Es kommen Touristen und Studenten. Auch Konopkes hat sich verändert. Sie haben sich eingestellt auf die Bio- und Öko-Nische. Auch Veganer und Vegetarier können jetzt Currywurst essen. Die Imbissinhaberin Dagmar Konopke.
Ich esse am liebsten unsere eigene Currywurst, weil es gibt auch Kunden im Prenzlauer Berg und viel Touris, die auch gerne auf die vegane Variante zurückgreifen.
Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen, Currywurst.
Über die Kulturgeschichte der Currywurst, die angeblich gerade 70 Jahre alt geworden ist, war das Lena Himmler. Und am Telefon jetzt Wolfgang Pöhlmann, Kunsthistoriker und lange Jahre als Botschafter deutscher Kultur im Ausland unterwegs gewesen, nämlich als Mitarbeiter des Goethe-Instituts, hier bei uns aber als Autor des Buches »Es geht um die Wurst, eine deutsche Kulturgeschichte«. Tag, Herr Pöhlmann.
Guten Tag, schön.
Sie haben Ausstellungen kuratiert in Ihrer Zeit beim Goethe-Institut und auch anderswo. War da auch eine über die Wurst darunter?
Ja, also die Wurst kam immer wieder vor, ohne dass ich mir das so bewusst gemacht habe. Aber manchmal, es gibt eine unbewusste Liebe zu der Form der Wurst. Ich kannte Künstler, die sich schwerpunktmäßig in ihrem Oeuvre mit Würsten auseinandergesetzt haben, wie ein Beuys-Schüler, wie der beim Sigmar Polke kamen Würste vor, bei Dieter Roth und auch bei Beuys immer wieder spielte die Wurst eine ganz zentrale Rolle und Beuys habe ich sehr verehrt immer und mit ihm auch einige Sachen gemacht.
Das sind ja große Namen. Wahrscheinlich würden Sie auch weiterer großer Name dem britischen Leiter des Berliner Humboldt-Forums recht geben, der in seinem Buch Deutschland – Erinnerungen einer Nation behauptet, Deutschland sei ein Wurstland.
Das ist sicher richtig. Es gibt kein Land auf der Welt, das vergleichbar Vielfalt an Würsten hat wie Deutschland. Und die Wurst war in Deutschland ein wichtiges Lebensmittel. Abends gab es normalerweise Brot und Wurst. Und Wurst war auch etwas Wertvolles, Besonderes. Man musste die Scheiben dünn aufs Brot legen. Man sollte die Wurst nur in der Not, isst der Bauer die Wurst auch ohne Brot. Und ich erinnere mich in meiner Kindheit, ich war in der Nachkriegszeit, da hat nur mein Vater das Privileg bekommen, eine Wurst zu essen. Und Würste gab es an Geburtstagen oder bei besonderen Festen.
Es gibt auch bestimmte Würste mit Tradition und ich habe auch wieder von Neil McGregor gelernt, peinliche Wissenslücke für einen Frankfurter, dass die Rindswurst eine Erfindung der Frankfurter Juden war, die zu den großen Stadtfesten auch Wurst essen wollten, aber die Schweinewürste der anderen ja nicht essen durften. Das bedeutet, Wurstgeschichte ist auch Kulturgeschichte.
Absolut. absolut. Es ist Kulturgeschichte, es ist Zeitgeschichte, es spiegelt so viel in der Wurst. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, ich nehme mich mal diese armen Wurst an. Und wenn ich wieder in Deutschland lebe, ich war ja fürs Goethe-Institut viel im Ausland unterwegs, dann möchte ich mal Deutschland kennenlernen über die Würste.
Und dann haben Sie eine Wurstrundreise gemacht.
Ich habe eine Wurstrundreise gemacht und kam in viele Gegenden. Und es ist immer spannender, das habe ich auch als Ausstellungsmacher erlebt, wenn man eine Reise macht mit einem Ziel, mit einem Themenfokussierung, thematischen Fokussierung, dann kriegt man viel mehr mit über das Land, die Menschen und ihre Gewohnheiten, als wenn man nur als Tourist reist.
Sie berichten unter anderem über katholische und evangelische Würste und über Frauenwürste und Männerwürste. Worum handelt es sich dabei bitte?
In Franken gibt es ja katholische Teile von Franken und evangelische Teile von Franken. Und die fränkische Bratwurst ist etwas unterschiedlich. In den evangelischen Regionen ist grober gekuttet und die Katholen machen es feiner. Und die Evangelien sagen dann, naja, da weiß man nicht, was drin ist bei den Katholen. Und die Evangelien sind eben immer puritanischer und nicht so, viel elementarer in ihren Lebensmitteln auch und Gewohnheiten. Und das hat sich bis heute etwas erhalten. Mit der Frauen- und Männerwurst, das war mal so eine kurzlebige Geschichte, da hat eine Wurstfabrik eine Erfindung gemacht und das hat dann sehr große Wellen geschlagen. Frauenwurst, die wurde beworben mit einem Mann mit Bizeps und die Männerwurst war eben eine Frau, eine leicht gekleidete Frau. Und dann hat sich die Frauenbewegung sehr beschwert. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil die Frauenwürste teurer waren als die Männerwürste und überwiegend vegetarisch.
Wenn Sie jetzt von einem Wurstskandal hören, der durch mangelnde Hygiene verursacht worden ist, hat auch das letztlich Tradition? Gab es das früher auch?
Das gab es früher auch. Es gab sogar in Hamburg mal Wurstaufstände, wo es richtige Revolutionen, blutige Kämpfe gab, die dann vom Militär brutal niedergeschlagen wurde wegen Gammelfleischskandal. Es gab immer wieder gab es Skandale, aber nicht in dem Maß wie heute, wo also gleich bei der industriellen Wurstverarbeitung dann gleich das ganz große Dimension einnimmt.
Dass die Wurst letztlich das ist, worin der Schlachter seine Abfälle versteckt, ist aber ein übles Vorurteil oder nur das, was die evangelischen Franken den katholischen unterstellen?
Also ich würde vorsichtig sein bei Industriewürsten, weil da wirklich alles verarbeitet wird und reingemahlen wird. Und ziehe einfach die Wurst, kauft bei einem Metzger, der noch traditionell handwerklich arbeitet, vor. Und es ist auch ein anderer Geschmack, den die Würste haben. Der schmeckt natürlicher, man muss sich manchmal dran gewöhnen, wenn man vorher viel im Supermarkt Industriewürste eingekauft hat.
Mit Knochenmehl und emulgiertem Wasser. Genau, da kann ja nicht viel schmecken. Wolfgang Pöhlmann, Kunsthistoriker und lange Jahre als Botschafter deutscher Kultur im Ausland unterwegs, jetzt als Botschafter deutscher Kultur im Inland, wenn es um die Wurst geht. So heißt auch sein Buch, es geht um die Wurst, eine deutsche Kulturgeschichte. Ist doch Käse, das Listerium der Wurst, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einem, Achtung, harten Zitat aus Jonathan Safran Foers Tiere essen. Hier beschreibt er, wie die Menschen durchdrehen, die in den unmenschlichen Tierhaltungssystemen US-amerikanischer Fleischfabriken arbeiten. Gequälte Menschen werden zu Tierquälern.
Ein mit versteckter Kamera aufgenommenes Video aus einer Tierfabrik in North Carolina zeigte, dass einige Arbeiter täglich Tiere verprügelten, mit einem Schraubenschlüssel auf trächtige Sauen eindroschen, Muttertieren eine Eisenstange tief in Rektum oder Vagina rammten. Damit sollen nicht etwa der Geschmack des zu gewinnenden Fleisches verbessert oder die Schweine aufs Schlachten vorbereitet werden, es ist reine Perversion. Weitere Aufnahmen zeigen, wie Mitarbeiter Schweinen bei vollem Bewusstsein Beine absägten oder die Haut abzogen. In einem anderen Betrieb, eines der größten Schweinefleischproduzenten der Vereinigten Staaten, wurden Arbeiter gefilmt, wie sie Schweine herumwarfen, prügelten, traten. Sie auf den Betonboden knallten, ihnen mit eisernen Torstangen und Hämmern auf den Kopf schlugen. Die Untersuchung belegte, dass die Betriebsleiter diese Misshandlungen billigten, doch die Behörden weigerten sich, Ermittlungen einzuleiten. Dieser Verzicht auf Strafverfolgung ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Es ist nicht so, dass die Behörden derzeit sehr milde gestimmt wären. Unternehmungen brauchten schlicht noch nie ernsthafte Bestrafungen zu fürchten, wenn ihre Nutztiere misshandelt wurden.
Wie gesagt, Beschreibungen von Zuständen in den USA. Auch aus Europa gab es so etwas zu berichten, aber bisher noch nie in diesem in den USA festgestellten und von Jonathan Safran Foer zusammengefassten Ausmaß. Dass gestresste Arbeiter aber auch hier um sich schlagen, zum Beispiel wenn die Tiere nicht auf den Transporter wollen, das gibt es auch auf Videos deutscher Tierschützer zu sehen. Wo industriell produziert wird und Tiere zur Ware werden, da passiert so etwas.
60 Kilogramm, so viel Fleisch und Wurst verzehrt jeder Deutsche im Jahr. Ein Konsum, der seit 30 Jahren stabil geblieben ist, trotz bewusster Ernährung und Vegetarismus. Die Vereinten Nationen schätzen angesichts der wachsenden Weltbevölkerung sogar, dass in den nächsten 30 Jahren doppelt so viel Fleisch produziert werden wird. Deutschland steht im europäischen Vergleich dabei jedoch nicht an der Spitze, sagt Gero Jentsch vom Deutschen Fleischerverband.
Da gibt es andere Länder, Spanien, Irland, also da wird mehr Fleisch und Wurst gegessen, aber die Deutschen sind auch nicht ganz hinten, sondern im guten Mittelfeld. Und dazu kommt eben auch, dass Fleisch- und Wurstverzehr in Deutschland eine hohe Tradition hat und auch die Verbrauchererwartung an die Qualität in Deutschland ist hoch. Man erwartet eben von der deutschen Wurst, von einem deutschen Schinken, dass das eine anständige Qualität hat.
Knapp ein Viertel des deutschen Fleisches, das wir verzehren, kommt aus dem Schlachthaus der Tönjes-Gruppe in NRW. Alleine dieser Betrieb schlachtet jährlich knapp 20 Millionen Schweine und fast eine halbe Million Rinder. Große Betriebe in Deutschland sind aber auch Westfleisch und die PHW-Gruppe, der größte deutsche Geflügelverarbeiter, den viele unter der Marke Wiesenhof kennen. Die industriellen Betriebe machen dabei rund zwei Drittel des Fleischmarktes aus, zu denen man auch das Unternehmen Wilke zählen kann. Ein Drittel geht auf die handwerklichen Betriebe zurück, sagt Jentsch. Das macht in Deutschland rund 12.000 Metzgereien aus. Die haben es aber immer schwerer, sich gegen die großen Betriebe durchzusetzen. Für den größten Betrieb der Tönnies-Gruppe mästen rund 12.000 Landwirte die Tiere. Danach bringt sie ein Viehhändler ins Schlachthaus und dort wird das Fleisch weiterverarbeitet oder landet in der Großküche. Bei der Verarbeitung müssen sich die Betriebe an strikte Hygienevorschriften auf EU-Ebene halten, sagt Gero Jentsch.
Das geht los bei der Personalhygiene, also Arbeitskleidung, Händewaschen, Raumhygiene, also wie sind die Räume, in denen gearbeitet wird. Dann die Waren, die angeliefert werden, da gibt es eine Wareneingangskontrolle. Also es gibt eigentlich umfassende Hygienekonzepte für jeden Betrieb, der mit Lebensmitteln arbeitet und natürlich insbesondere der mit tierischen Lebensmitteln arbeitet.
Immer wieder stehen die Fleischerbetriebe aber auch in der Kritik. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten kritisiert die miserablen Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen. Zudem wurde manchen Betrieben auch schon Tierquälerei vorgeworfen. So hat das ARD-Magazin Fakt vom MDR über die Missstände in einem Oldenburger Schlachthof berichtet. Dabei sollen Mitarbeiter des Veterinäramtes an der nicht fachgerechten Tötung von Tieren selbst beteiligt gewesen sein. Reinhard Schenke, Sprecher der Stadt Oldenburg, bestätigte das.
Wir haben uns in der Tat sehr intensiv das Videomaterial angeschaut, das uns das Deutsche Tierschutzbüro zur Verfügung gestellt hat und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass ganz eindeutig zwei städtische Veterinäre auf diesem Material zu erkennen sind.
Der Betrieb ist mittlerweile geschlossen. Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, hatten zahlreiche Kunden ihre Zusammenarbeit mit dem Schlachthof beendet, darunter Aldi, Lidl und Norma.
Juli Rutsch über den deutschen Fleischkonsum und die deutsche Fleischindustrie. Und am Telefon in Berlin jetzt Dario Samadi, Sprecher der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben den hessischen Wurstskandal erst zum Skandal gemacht, indem Sie uns allen klargemacht haben, dass das hessische Verbraucherministerium und der Landkreis schon lange von den verseuchten Waren wussten, bevor wir davor gewarnt und die Waren dann zurückgerufen wurden, soweit das ging. Bis heute wissen wir noch nicht genau, wo überall möglicherweise bakteriell verunreinigtes Wilkefleisch im Handel war oder noch ist. Woran liegt das? Weshalb ist das so schwer nachvollziehbar, wohin das Zeug verkauft worden ist?
Warenströme sind natürlich gerade in unserer globalisierten Industrie natürlich auch nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen. Aber wir haben im EU-Recht klar vorgeschrieben, dass Behörden die Rückverfolgbarkeit in den Lieferketten sicherzustellen haben. Das ist ihre zentrale Aufgabe. Und anscheinend ist das hier nicht möglich. Zumindest haben wir bis heute keine Informationen darüber, in welchen Verkaufsstellen beispielsweise Wilke Wurst gelandet ist.
Also wir wissen inzwischen ein paar Wurstnamen oder Produktnamen, wo das drin vorkommt oder drin sein kann, aber wir wissen nicht wirklich in jede Theke.
Genau, denn natürlich wird Wilkewurst auch als lose Ware an beispielsweise Fleischtheken, aber auch über Caterer an Krankenhäuser oder auch Kindertagesstätten geliefert. Und da hilft uns natürlich kein ovaler Kennzeichencode, sondern hier brauchen wir Klarheit von den Behörden über die genauen Abnehmer und genauen Verkaufsstellen.
Es gibt hier in Hessen eine regionale Lebensmittelkette. Da kann man für jedes Stück Fleisch aus der Region nachvollziehen, woher es kam, bis zurück zum Hof. Im Biohandel ist das meist auch so. Warum geht das beim Industrieprodukt Fleisch nicht?
Diese Frage müssen Sie eigentlich den Behörden stellen. Die Behörden sind nämlich eigentlich verpflichtet, das auch bei konventionellen Produkten, auch Produkten, die vielleicht über die regionalen Grenzen hinaus vertrieben werden, da eine Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Wir haben ganz oft das Problem, dass die Landkreise, die für die Lebensmittelüberwachung zuständig sind, nicht so wirklich über den Landkreisrand hinausdenken. Und wir haben einfach ein Problem, wenn es mehrere Schritte in einer Lieferkette gibt, dass diese Schritte nachvollzogen werden können, obwohl es eigentlich auch vorgeschrieben ist, dass jeder Schritt in der Lieferkette, jeder Akteur den Schritt davor, also woher kommt die Ware und den Schritt danach, woher liefere ich die Ware, eigentlich feststellen muss. Und das muss dann auch die Behörde eben transparent nachvollziehen können.
Und das gilt auch für verarbeitete Produkte. Das heißt, wenn jetzt Wilke Salami in der Fertigpizza ist.
Dieses Problem, das wurde von den Behörden in Hessen noch gar nicht benannt. Das Problem, dass nämlich Wilkewurst ja auch in verarbeiteten Lebensmitteln auftauchen und dort eingesetzt worden sein kann, zum Beispiel auf einer Tiefkühlpizza. Auch hier gilt das Prinzip der Rückverfolgbarkeit, das muss sichergestellt werden. Also auch egal, wie lang die Lieferkette ist, die Lieferkette kann nachvollzogen werden und muss auch.
Nun wäre man bei der Tiefkühlpizza fein raus, weil die Listerien das Tiefkühlen nicht überleben. Aber es gibt ja andere Lebensmittelskandale. Zum Beispiel hatten wir, viele werden sich noch erinnern, den Skandal in den Eiern, die belastet waren mit dem Insektizid Fipronil, mit dem die Ställe desinfiziert wurden, müsste man sagen. Wissen wir da inzwischen, wo die überall gelandet sind, diese Eier? Die sind ja auch zum Teil weiterverarbeitet worden.
Wir haben bis heute noch keine gesicherten Informationen darüber, wohin diese Eier genau gelangt sind und auch in welchen Produkten sie verarbeitet wurden. Das ist ein Problem, was wir schon ganz Anfang benannt haben und auch kritisiert haben. Aber an diesem Beispiel sehen wir einfach, dass wir einfach eklatante Mängel bei der Lebensmittelüberwachung und bei der Rückverfolgbarkeit in der Lebensmittelkette haben. Ja, wir haben das Problem nicht erst seit gestern. Wir haben das seit vielen, vielen Jahren. Auch schon beim Pferdefleischskandal oder auch im vergangenen Jahr beim Skandal um Salmonellen in Babymilch beim französischen Hersteller Lactalis. Weltweit war der auch betroffen. Ja, und wir haben immer wieder dann das gleiche Problem, aber die Lehren, die werden nicht gezogen, obwohl das Aufgabe von Bundesernährungsministerin Klöckner wäre, und die müsste sich auf nationaler Ebene und EU-Ebene stark machen, um hier Verbesserungen zu erwirken.
Nun ist doch gewissermaßen auch der Normalbetrieb, ich habe das schon mal gesagt in der Sendung, ganz ohne Skandal ein Skandal an sich. Warum haben wir von den hygienischen Zuständen bei Wilke erst durch Todesfälle überhaupt erfahren?
Das große Problem bei der Lebensmittelüberwachung ist, dass in der Regel die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen, die ja von den Landkreisen überwacht und durchgeführt werden, dass die Ergebnisse nicht öffentlich gemacht werden. Wir haben da ein Prinzip der eigentlich latenten Geheimhaltung, nur wirklich die ganz krassen Ausnahmefälle, also wenn es dann zu Todesfällen kommt oder wenn es Betriebsschließungen gibt oder sehr schwere Hygienemängel gibt, die kommen an die Öffentlichkeit. Aber, und das wäre unsere Forderung, weil das einfach auch präventiv wirken kann, eine volle Transparenz gibt es nicht, aber sollte es geben über die Lebensmittelkontrollergebnisse, so wie in Dänemark beispielsweise. Dort werden jede Lebensmittelkontrollergebnisse direkt an der Tür, aber auch online veröffentlicht, und es ist ein präventiver Anreiz für Betriebe und Unternehmen, sich an die Hygiene- und Lebensmittelgesetze zu halten.
Wenn man wenig kontrolliert, macht es keinen Sinn, große Transparenz herzustellen. Man muss denn auch eine professionelle Kontrolle sich leisten, oder?
Wir brauchen natürlich neben mehr Transparenz auch mehr Kontrollen. Das ist ein Problem, was wir auch seit Jahren haben. Wir haben unterbesetzte Ämter und auch einfach die Entscheidung von einigen Landkreisen, einfach zu wenig zu kontrollieren. Beispielsweise auch der betroffene Landkreis Waldeck-Frankenberg, der für Wilke zuständig war, der hat 2018 nach unseren Recherchen nur halb so viele Kontrollen durchgeführt, wie er hätte durchführen müssen. Und hier muss man einfach natürlich verstärkt Personal auch einsetzen. Hier muss es auch einfach dann vom Land her mehr Gelder geben. Es muss auch politischen Druck von ganz oben kommen, von Bundesernährungsministerin Klöckner. Die selbst hat jetzt die Vorgaben eher noch runtergeschraubt, damit es nicht so aussieht, als wenn die Vorgaben nie erfüllt werden. Aber klar, wir haben das Problem, dass wir eine kommunale Zuständigkeit haben von den Lebensmittelkontrolleuren und Kontrollen. Und das ist natürlich ganz oft auch ein Interessenkonflikt, Interesse, Wirtschaftsförderung und gesundheitlicher Verbraucherschutz.
Dario Sammer, die Sprecher der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Vielen Dank. Ist doch Käse, das Listerium der Wurst. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, wenn Sie was versäumt haben. Bis dahin können Sie uns natürlich nachhören in der ARD-Audio-App. Da sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Original, oder gleich bei uns selbst bei hr2kultur.de. Bis morgen. Vielen Dank.